Sächsische Pfalz auch 2021 wieder am Start. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Ausgabe der Sächsischen Pfalz Fußball-Podcast, handgemacht von Timo und meiner Wenigkeit, dem Sebastian. Und bevor ich meinen reizenden Kollegen Timo gleich begrüße, möchte ich natürlich euch allen erstmal ein frohes und gesundes neues Jahr wünschen. Gesundheit ist das Stichwort. Bleibt gesund, arbeitet daran, dass eure Wünsche und Träume sich erfüllen. Und vor allen Dingen, bleibt uns weiter treu. Und damit ein riesengroßes Hallihallo an den Timo, meinen Podcast-Partner. Hi Timo.
Einen wunderschönen guten Tag, Sebastian. Hättest du das gedacht, dass unser Podcast das Jahr überlebt und sogar im neuen Jahr nochmal eine noch bessere, eine noch intensivere, eine geilere Geschichte schreibt?
Um das mit den Worten von Ruven Schröder, dem ehemaligen Mainzer, zu sagen, ja, ich bin davon absolut zu 100% überzeugt.
Was?
Das war seine Aussage bei der Nachfrage, ob denn Achim Bayerlotze die richtige Trainerwahl ist. Da hat er das geantwortet. Was jetzt rausgekommen ist, das wissen wir ja jetzt.
Das ist doch sehr schade. Es tut mir natürlich leid für Mainz. Wir wissen natürlich alle, dass ich sehr groß Sympathien mit Mainz hege. Es ist auch sehr schade, ich finde es sehr schade, dass die jetzt noch gegen Bayern zum Beispiel verloren haben. Das ist sehr schade, finde ich, natürlich nicht. Also wir sind hier natürlich in der Sächsischen Pfalz und da gehört nichts von Mainz rein. Das heißt, alle Aussagen von irgendwelchen Managern oder Trainern von Mainz werden verpönt und als schlecht abgestempelt.
Das ist richtig. Wir haben natürlich auch trotzdem die Aufgabe, die Dinge so zu betrachten, wie sie abgelaufen sind. Hast du das Spiel gestern gesehen, Bayern München, Mainz 05?
Ich habe es mir angeschaut tatsächlich, ein bisschen nebenbei laufen lassen, ehrlich gesagt, weil ich ehrlich gesagt eine sehr klare Geschichte vermutete, aber dem war ja nicht so. Da hat man ein bisschen das Gefühl gehabt, die Bayern liegen ganz entspannt auf der Couch, zocken so ein bisschen FIFA und dann liegen sie auf einmal 2-0 hinten und dann denken sie, oh, da muss ich mich jetzt mal nach vorne lehnen.
Ja, also mein Eindruck war ebenso. Ich glaube, gegen die Bayern, wenn man sie mal an so einem Tag erwischt, dann kann man das maximal 45 Minuten durchhalten. Aber du hast eben auch gemerkt, wenn du die Bayern ärgerst, spätestens in der zweiten Hälfte, und das war ja gestern dann auch Wahnsinn, wie die aufgedreht haben. Ich war sehr gespannt auf Mainz, weil aus zweierlei Gründen. Einmal, auf die gibt keiner mehr einen Pfifferling. Und wenn du dir mal anguckst, was sie für ein bretthartes Programm jetzt noch haben, die haben jetzt, glaube ich, Frankfurt, Dortmund, Leipzig, da ist allerhand dabei. Also wo du auch eigentlich auch ganz schwierig die Punkte holst. Man muss aber sagen, schau dir an, wen die alles zurückgeholt haben. Da ist also jetzt auch ein Heidel wieder zurück, unter anderem, der damals bei Mainz eigentlich gute Arbeit geleistet hat, ist bei Schalke dann ganz schön in Ungnade gefallen und so weiter. Aber dann hast du eben auch noch mit Bo Svensson jetzt den Trainer und dann auch noch in der sportlichen Leitung den Schmidt mit drin. Also da hat man einfach mal in der ganzen Entscheidungsschiene da oben eigentlich alles, jeden Stein umgedreht. Und deswegen war ich da sehr gespannt darauf, wie sich's auswirken. Die haben es ja auch 45 Minuten ganz gut gemacht. Aber wenn du die Bayern ärgerst, und da wiederhole ich mich, dann überrollen sie dich.
Wobei, denkst du, das hat schon damit was zu tun, dass die jetzt so gut gegen Bayern gespielt haben, dass das, also zum Beispiel so ein Heidel oder sowas, weiß nicht, ob da irgendwie irgendwas sich auswirkt auf die Spieler, wenn sich der Sportvorstand ändert?
Das ist immer eine grundsätzliche Frage, ob, wenn du im Prinzip in diesen Entscheidungsebenen dort personelle Veränderungen triffst, inwieweit sich das dann auf das Tagesgeschehen, auf das operative Geschäft, also du hast völlig recht, wenn ich irgendwo einen Präsidenten austausche, weiß ich nicht, ob die Mannschaft dann anders spielt als eine Woche vorher, wenn es dieselben 11 Spieler sind. Da hast du völlig recht. Aber Mainz allgemein hat, glaube ich, die Zeichen der Zeit erkannt, dass es langsam aber sicher echt schwierig wird, noch zwei Mannschaften hinter sich zu lassen. Auch Schalke 04, gut, die haben jetzt gegen Hertha, ich will das Thema eigentlich auch nicht anschneiden, aber gegen Hertha auch wieder schlecht gespielt. Aber auch der 1. FC Köln und Bielefeld, du musst sie erstmal noch einholen und das wird schwer genug für Mainz.
Also ich sehe eine Mannschaft tatsächlich safe hinten drin. Also schlechter als Mainz, garantiert, finde ich Schalke. Ich sehe es einfach nicht, auch jetzt mit Kolasinac, dass sie es noch schaffen. Da sehe ich Mainz tatsächlich sogar im Kader mittlerweile besser als bei Schalke. Und ich sehe den Kader auch deutlich besser als von Bielefeld. Und wie Mainz es jedes Jahr gemacht hat, werden sie auch gegen Dortmund, Leipzig, wobei gegen Leipzig haben sie sich immer schwer getan, aber gegen Dortmund gewinnen sie ja traditionell. Also einmal im Jahr wird gegen Dortmund gewonnen. Und da könnte ich mich jedes Mal, könnte ich mich da wieder drüber aufregen, die dabische Dortmunder, dass die sich immer gegen Mainz einschenken lassen.
Ja, schöne Grüße gehen raus an Dortmund. Wenn die gegen die Mainzer verlieren, dann hast du schon wieder um diesen Edin Terzic schon wieder Unruhe. Und ich will jetzt nicht sagen, eine Trainerdiskussion, die wieder losgetreten wird, aber er muss dann eben, also ich meine, wenn du dir angeschaut hast, das war auch in Braunschweig vor der Winterpause nicht allzu doll. Das Spiel gestern war echt gut. Das haben sie gar nicht schlecht gemacht. Wolfsburg ist keine Laufkundschaft, die musst du erstmal so bespielen und es war dann am Ende relativ klar, auch glücklich mit diesem Konter am Schluss noch, aber trotzdem, mal schauen, Dortmund bin ich gespannt, das ist eine ganz offene Kiste, hast du gerade schön gesagt, aber vielleicht nochmal ein Wort kurz zu deiner Frage, welche Mannschaft ich denn jetzt schlechter als Mainz einschätze, bei Schalke ist das große Problem, die sind total pleite und leisten sich jetzt einen Sead Kolasinac, der am Anfang bei Arsenal da zwar ganz gut mitgespielt hat, aber dass sie den gehen lassen, zeigt doch genauso wie bei Manchester City mit Sané, dass man einfach da auch nicht zufrieden war. Und hast du gehört, wie viel er verdient? Er verdient wirklich 2,5 Millionen Euro. Und ich frage dich, mein lieber Timo, wie kann ein nackter Mann, den man nicht mehr in die Taschen greifen kann, dieses Geld stemmen, um einen Kolasinac, klar, Schalker Junge und so weiter, aber siehst du ihn wirklich als den absoluten Helden, der jetzt das Ruder rumreißen kann? Schalke hat doch viel, viel tiefgreifendere Probleme eigentlich.
Da will ich erstmal noch eine Frage vorwegstellen. Ist er auch nicht ausgeliehen? Ich dachte, sie hätten ihn nur ausgeliehen.
Ach so, dazu hatte ich jetzt gar keine Aussage getroffen. Ja, das stimmt, hast natürlich recht, genau.
Genau, okay, weil ich dachte, dass die Leihgebühr um die 2,5 Millionen Euro wäre.
Und ich habe.
Aber das da will ich mich jetzt gar nicht mal das im Fenster lehnen, da glaube ich fast sogar eher deiner Meinung, weil ich habe das nur so, ich habe das nur so ein bisschen überflogen, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Aber um aufs Sportliche dazu kommen, nein, glaube ich nicht, weil es ist ein Schienenspieler, ja. Sie brauchen genau diesen Typ von Schienenspieler, der auch mal was reißt über die Außen. Aber er hat da immer gut funktioniert, zum Beispiel mit einem Caligiuri. Da hat er sehr gut funktioniert, weil der auf der anderen Seite es auch gemacht hat. Aber Caligiuri war da immer der Offensivere. Kolasinac hat er immer gut hinten wegrasiert. Aber was die Schalker am wenigsten brauchen gerade, ist, glaube ich, niemand, der defensiv jetzt alles verstärkt. Irgendwie hat man das Gefühl, dass Kolasinac jetzt so die Lösung sein soll, der alles irgendwie macht. Also ich weiß auch nicht, ob ich Kolasinac überhaupt als linken Außenverteidiger stellen würde oder als linken Flügelschienenspieler, sondern ob ich nicht einfach, keine Ahnung, Zehner. Also irgendwas, weil irgendwohin, wo er was bewirken kann, weil das ist bei Schalke, da fehlt es überall. Und da finde ich es einfach, ich persönlich finde es grob fahrlässig, jemandem jetzt 2,5 Millionen der Situation zu geben, wenn die Aussicht auf die zweite Bundesliga nahezu 100% liest.
Hast du völlig recht und denke immer daran, nichts ist teurer als ein Abstieg. Man ist offensichtlich bereit, dieses Geld jetzt auszugeben. Aber ich stimme dir übrigens deiner Einschätzung zu 100% zu. Für mich ist die Position, die er spielt, eigentlich gar nicht die Schalke so akut jetzt benötigt. Also klar, da klemmt es überall. Aber du brauchst vor allen Dingen auch was das offensive Geschäft belebt. Ja, das ist halt, also ob das sein soll und tja.
Ja, ich hätte mir da auch eher mal ein bisschen Tempo gewünscht, dass ein System vielleicht umgestellt wird. Also ja, er bringt ja auch Tempo mit, aber er ist jetzt auch nicht der Schnellste, muss man jetzt auch sagen. Also er war immer gut und schnell, aber er bringt halt vor allem Masse mit. Und ich weiß nicht, ob jetzt, ja, Malocha ist jetzt auf jeden Fall gefragt auf Schalke, aber ob das halt wirklich die Lösung ist, jetzt zu sagen, mit noch mehr Kampf gehen wir da rein, weil den Kampf kann man den Schalkern also wirklich nicht absprechen. Die geben sich schon Mühe. Die können es doch einfach nicht besser.
Ja, es ist Typ Brecher, Kolasinac, ne? Ich bin da deiner Meinung, dass du hast es eigentlich wunderbar auf den Punkt gebracht und du siehst die Schalker in Liga 2. So habe ich dich jetzt verstanden.
Ja, ich finde, es ist schwierig zu sagen, weil der Abstand ist ja nicht so groß, aber mittlerweile ist er wie groß? 7 Punkte? Ich weiß es gar nicht.
Ich glaube immer noch 6, weil Bielefeld auch verloren hat.
Ah, okay, stimmt, er hatte die Blitztabelle im Kopf mit dem Punkt von Bielefeld, das kann sein. Ja, dann aber immer noch 6 Punkte und man hat, muss ich so die Frage stellen, wenn sie halt eben nicht gegen Bielefeld und gegen Mainz und gegen Köln Punkte holen, na, gegen wen denn dann? Es ist so, gegen wen spielen sie jetzt? Das ist jetzt am Wochenende spielen sie ja schon wieder
gegen Hoffenheim.
Gegen Hoffenheim, ja. Also, da ist die Qualität von Hoffenheim ja auch so unglaublich viel höher als die von Schalke.
Ah, ich glaube tatsächlich, wenn Hoffenheim gegen Schalke 04 verlieren sollte, dann fliegt Hoeneß. Lege ich mir fest.
Das ist eine schöne These. Da würde ich dich jetzt mal drauf festnageln, das glaube ich
weil
nicht.
Weil die Ergebnisse einfach total unbefriedigend sind. 4 Siege aus 14 Spielen und der Fußball, den Hoffenheim auch spielt, naja, also mich überzeugt er nicht. Und auch gegen Freiburg, da nach einer Halbzeit schon 0-3. Klar, Freiburg, die sind im Moment gut im Lauf, sind auf Platz 9. Ich glaube, diese Position würde Christian Streich auf jeden Fall gleich sofort unterschreiben als Endtabellenposition. Denn du weißt ja, UEFA Conference League und so weiter, da möchte er bloß nicht rein.
Ja, aber wer will aber, da auch rein? Das ist ja wirklich die größte Frechheit, die der Fußball je erfunden hat.
Ja, also ich sag mal, ich bleibe auch dabei bei meinem diese Nations League, das mag alles noch gehen, weil man hat sich immer jahrelang beschwert, oh, diese Länderspiele und so weiter, jetzt hat man mal einen Wettbewerb, wo es um was geht und dann passt es auch wieder allen nicht, aber diese Conference League, wenn du dich da mal beliest, was da eigentlich auch für einen Erfolg oder eine Prämie steht, nämlich Teilnahme an der nächsten Saison Europa League Gruppenphase, also ganz im Ernst, Timo, nee. Also völlig und das ist ja genau das, was du auch immer sagst. Die Blase wird immer weiter aufgeboostet.
Ja, das ist genau das, weil im Endeffekt werden die Reichen dadurch immer noch reicher. Und wenn dann so ein SC Freiburg wirklich es schaffen müsste, in die Conference League zu kommen, wird's ja, das können die sich ja niemals leisten, weil das, was da kommt an Einnahmen, rechtfertigt ja niemals einen Kader, der ja ungefähr 7 bis 8 Spieler größer sein muss. Weil wenn man eine doppelte Belastung hat, braucht man eben genau diese 7, 8 Spieler mehr, weil ansonsten kann man es nicht mehr kompensieren, wenn mal jemand ausfällt oder wenn eben in der Liga wichtige League-Spiele anstehen oder dann auch in der Conference League. Da muss man einfach immer die zweite Garde hinschicken.
Hast du gut gesagt. Und übrigens das Thema Belastung, vielleicht ist das auch eine gute Überleitung zu einem Thema, was ich auch noch mit dir besprechen will, und zwar Premier League. Denn UEFA Conference League ist international. Ne? Werfen wir mal einen Blick auf die Insel. Die haben ja komplett durchgespielt. Da gab es Boxing Day. Dann rund um den Neujahrstag, also davor und danach, auch noch verschiedene Spiele. Da gibt es gar keine Pause. Und vielleicht da auch wieder eine zweite These heute. Ich bin heute ein bisschen in Thesenmodus, Timo. Zweite These, ich sage, Lampard wird nach diesem Katastrophenauftritt gestern gegen Manchester City, also du kannst als FC Chelsea nicht nach 30 Minuten, egal gegen welchen Gegner, in deinem eigenen Wohnzimmer in der Stamford Bridge 0-3 hinlegen. Das geht einfach nicht. Meine These ist, er fliegt und Thomas Tuchel kommt.
Oh, Thomas blöd, Tuchel oder? Bei FC Chelsea, das wäre richtig schön.
Weißt du, was das richtig Tolle daran ist? Da hast du einen deutschen Trainer mit Havertz, mit Werner. Du kannst also auch gerade diese beiden Spieler, Rüdiger, du kannst diese beiden oder diese drei Spieler sogar noch Deutsch ansprechen. Und also ich finde, das würde passen. Und wenn du dir mal überlegst, Tuchel, wie unglimpflich damit man mit ihm umgegangen ist, auch in Paris, also unwürdig in meinen Augen, ihn da am Heiligabend zu entlassen nach einem Sieg. Ich meine, er hat dort im Prinzip trotzdem die Pokale gewonnen, er ist Meister geworden, er hat sie ins Champions-League-Finale geführt. Und also das ist für mich nicht nachvollziehbar gewesen. Und wenn du dir anschaust, was hat er auf der großen fußballerischen Bühne für Auswahl, da ist nicht viel. Die Bayern sind mit Flick zufrieden. Borussia Dortmund, das wäre jetzt keine sofortige Lösung. Und solange Watzke dort ist, glaube ich das eigentlich auch nicht. Damit ist Deutschland schon weg. Wenn du Spanien schaust, Zidane hat sich auch wieder berappelt. Barcelona, da ist man nicht zufrieden. Aber ich glaube, wenn man mit Tuchel eher was für die neue Saison, Sommer, das könnte ich mir gut vorstellen. Und in Italien, da läuft es bei Mailand gut. Pirlo ist bei Juventus Turin eher für ein langfristiges Projekt vorgesehen. Vielleicht maximal noch Inter Mailand. Da ist es ein bisschen unruhig im Moment. Aber will er das? Also ich finde, Premier League würde gut zu Thomas Tuchel passen. Chelsea könnte tatsächlich eine Adresse sein, zu der er kurzfristig gehen kann. Also wie siehst du es?
Ist auch die Frage, ist so ein bisschen, ob Lampard... ich glaube nämlich nicht, dass Lampard entlassen wird. Und zwar aus folgendem Grund. er wurde geholt in der Situation, in der es dem Verein wirklich bescheiden ging. Wo die Transfersperre noch gültig war und wo der Verein dann mit Tammy Abraham als alleinige Sturmspitze spielen musste. So. Und ich glaube, dass er so viele Lorbeeren in der Zeit sich geschnappt hat, dass er noch eine Gnadenfrist bekommt. Ja, wenn das jetzt in den nächsten Spielen nicht besser wird, dann glaube ich das auch, aber ich denke auch, dass Lampard für ein längerfristiges Projekt geholt wurde, so wie auch eben Pirlo. Beide, das verbindet eigentlich beide, ich finde, deswegen ist der Vergleich eigentlich auch ganz schön, es verbindet beide, dass sie überhaupt keinen Erfolg vorne dran hatten eigentlich. Also Pirlo war ja jetzt nicht irgendwie bekannt für seine Trainerstation oder so eine Art. Genauso wie eben auch Lampard, der sogar unerfolgreich war. Also der war ja wirklich, ich weiß gar nicht, wo er vorher war. Aber irgendwie habe ich im Kopf, dass er nicht
gut war. Er war in der zweiten Liga bei Derby County. Und genau, und ist dann eben ja kurzerhand auch befördert worden zum Chelsea-Cheftrainer. Seine erste Premier League-Station und gleich sein Verein, ist immer ehrlich. Also wenn du an Frank Lampard denkst, denkst du an Chelsea, oder?
Ja klar, deswegen ist er auch geworden. Also wenn ich jetzt bei Derby County Trainer gewesen wäre mit dem Erfolg, hätte mich Chelsea nicht geholt.
Ja, aber ist das nicht eigentlich auch eine tolle Sache, dass du jemanden auch nehmen kannst, wo du sagst, der ist so mit dem Verein verbunden, es ist gar nicht so entscheidend, ob er jetzt schon diese unglaublich vielen Stationen oder diese unglaublich hohe Trainererfahrung hat, um bei deinem Beispiel zu bleiben, Andrea Pirlo, Juventus Turin ist ja rein vom Spielerischen auch sehr holprig, will ich es jetzt einfach mal bezeichnen, sind zwar in der Champions League Gruppenerster geworden, in der Gruppe mit Barcelona, aber dennoch, also es könnte sein, dass ihr Meistertitel dieses Jahr nicht an Juventus Turin in Italien geht. Wie ist da deine Einschätzung?
Das war jetzt die Frage.
Die Frage war, ob du diesen Trend gut findest, dass du jemanden aus dem, der quasi diesen Stallgeruch.
Ja, das ist meiner Meinung nach eine reine Marketingaktion gewesen. Also dadurch, dass die Chelsea-Fans waren unzufrieden ob der Entwicklung der letzten Jahre, da wurde dann noch klar kommuniziert, dass es keine Stars, keinen neuen mehr geben wird, wegen der Transfersperre. Und dann hat man Lampard geholt, weil das einfach die naheliegendste Lösung war, um eben irgendwas zu präsentieren, um da irgendwie Zufriedenheit zu generieren. Und ich denke, dass das die einzig logische Lösung war, ihn zu holen, weil er dann eine Entwicklung aufbauen konnte. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass sie ihn nicht entlassen werden. Bin ich mir sogar sehr sicher, dass sie das nicht tun werden. Und ich denke, dass es eine coole Entwicklung eigentlich sogar ist, dass jemand, der so krass mit dem Verein verwurzelt ist, dann eben auch da reingeht. Allerdings finde ich es auch ein bisschen fragwürdig, weil eben auch ganz viel Qualität dadurch auf der Strecke bleibt. Also es gibt bestimmt tausende Nachwuchstrainer und so weiter, die besser wären. Und die auch besser für den Beruf geeignet wären bei London und alles. Aber so ein Spieler wie Pirlo oder Lampard kennt halt den Verein. Er kennt halt jeden Zeugwart und alles. Und das macht halt extrem viel aus für die Stimmung innerhalb vom Verein. Und das ist natürlich auch ein Argument, das man nicht unterschätzen darf.
Ja, das ist alles schön und gut, aber die Ansprüche des FC Chelsea sind schon auch immer unter die Top 4 zu kommen, im besten Fall vielleicht sogar um den Titel mitzuspielen, aber dann können die ja einfach Platz 8 mit 26 Punkten angesichts der hohen Transferausgaben. Chelsea ist übrigens das Team gewesen, was am meisten in Transfers jetzt investiert hat. Also das war einfach ein super teurer im Sommer. Und dafür ist, glaube ich, dieser achte Platz einfach zu wenig. Du hast recht. Ich würde dir zustimmen, wenn ich sage, sie werden ihn jetzt nicht sofort entlassen. Aber es könnte schon sein, weil der Auftritt war unterirdisch gegen Manchester City in der ersten Halbzeit. Das war eine Frechheit, um ehrlich zu sein. Und wenn das in den nächsten 2-3 Spielen maximal sich nicht eklatant ändert, dann droht ihnen halt auch tatsächlich dieser Anschluss komplett zu Platz 4 abhanden zu kommen. Und ich glaube, das können sie sich nicht leisten. Und das werden sie sich auch nicht leisten.
Gehe ich mit. Aber ich finde, man muss auch so ein bisschen beachten, für wen Geld ausgegeben wurde. Es wurde für Werner und Havertz vor allem ja für die beiden Geld ausgegeben. Wen hatten sie noch? Thiago Silva, aber hat er was gekostet? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Hatten die noch große Transfers?
Ich glaube, ziehe ich, aber das war, glaube ich,
Ja.
schon eher in Sack und Tüten, glaube ich, ne?
Also
Ja.
ich finde, das sind alle Spieler, die aus einer Liga kommen. Also klar, Havertz und Werner aus der Bundesliga, die jetzt, von denen man klar dachte, sie werden gut, aber die auch, also Havertz ist irgendwie 19 noch oder so. Also der ist ja, oder 20 mittlerweile, der ist ja noch so jung, der braucht auch ein bisschen Eingewöhnungszeit, eine neue Stadt, ein neues Land, neue Liga. Genau wie Werner, der aber vergleichsweise gut eingeschlagen ist sogar.
Ja.
Aber ich finde, dass man da auch ein bisschen Entwicklung den Spielern geben muss. Dann hatte Havertz sogar noch Corona. Also das ist auch ein Punkt, wo man sagen muss, jo, der hat halt mal 3, 4 Wochen gefehlt und kommt dann direkt danach, nach Corona wieder rein und soll direkt wieder Höchstleistung erzielen, so, wo man denkt, ja, das ist halt auch ein bisschen fragwürdig. Zumal Havertz bei Leverkusen schon mit extrem großen Schwankungen in seinem Spiel zu kämpfen hatte. Also der hat auch bei Leverkusen Phasen gehabt, in denen er nichts gerissen hat. Und ich glaube, dass mit ein bisschen Zeit, die man den Spielern einfach geben muss, gerade den Jungen, auch so ein Pulisic ist ja noch nicht alt, dass die das schon noch reißen können. Ich glaube sogar, sie könnten es auch unter Lampard reißen. Aber es ist natürlich die Frage, wie schnell können sie das schaffen? Und wenn sie das in den nächsten Spielen nicht schaffen, dann gebe ich dir recht, dann muss Lampard höchstwahrscheinlich gehen, weil sonst die Champions League gefährdet sein könnte.
Und das ist das absolute Ziel, genauso ist es. Also ich weiß nicht, wie dein Eindruck ist. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich mag diesen FC Chelsea, wie er aktuell ist, seit langem mal wieder richtig gern. Das sind geile, super interessante junge Spieler, das ist ein tolles Projekt, ne? Wenn ich mir überlege, was Chelsea eigentlich auch in den letzten 1, 2, 3 Jahren, obwohl sie dort immer unter die Top 4 gekommen sind, auch Champions League gespielt haben, aber unter Maurizio Sarri für Probleme hatten. Denk mal allein an diese Diskussion mit Kepa, diesem Keeper. Da holst du jetzt nochmal diesen Mondi von Stade Rennes, auch nochmal für 25 Millionen und hast quasi einen Ersatzkeeper, der 82 Millionen Euro teuer ist und den du bis 2025 an der Backe hast. Das sind ja Millionengräber. Und das sind alle solche Nebenkriegsschauplätze gewesen. Da war der Fußball auch rumpelig ohne Ende und letzten Endes, wenn du dich erinnerst, im Achtelfinale gegen die Bayern hatten sie überhaupt gar keine Chance. Also von europäisch mithalten ist man da auch weit entfernt. Von daher muss ich dir im Großen und Ganzen auch, und das tue ich auch sehr gern, zustimmen, dass dieses Projekt jetzt, und wenn sie es halt mal nicht schaffen mit diesem Platz 4, meine Güte, aber Borussia Dortmund unter Klopp ist auch nicht sofort in den Champions League gekommen. Kloppo hatte 2008 angefangen, hat damals Thomas Doll beerbt und ist dann 2011 das erste Mal Meister geworden. Das hatte sich also auch über 3 Jahre hinweg entwickeln müssen. Ja, und von daher, warum nicht? Du hast schon recht, warum nicht mit dieser Jungtruppe rund um Havertz und Werner im Prinzip dann dort, Tammy Abraham, da könnte man noch viel mehr nennen. Das ist eine super spannende Mannschaft und deswegen, ja, ich bin auch gespannt, aber wie du schon gesagt hast, ich hoffe, sie kriegen die Kurve. Ich würde es mir auch für Lampard wünschen, weil ich glaube, das ist dann auch bitter, wenn du eigentlich bei deinem Verein dann auch Trainer bist. Das ist, glaube ich, für ihn auch eine große Ehre. Und wenn du dann rausgeschmissen wirst, ich glaube, das würde ihm persönlich auch sehr, sehr zu schaffen machen und wehtun.
Stimme dir übrigens komplett zu, dass Chelsea für mich momentan, es ist natürlich mit Klopp immer so gewesen, weil Klopp einfach der sympathischste Trainer der Welt ist, dass da sehr viele Sympathien da waren. Aber es ist meiner Meinung nach, also für mich das sympathischste Team irgendwie in der Premier League seit Jahren, wo ich richtig Bock mal habe zu gucken, wenn die spielen. Wo ich sage, oh, Chelsea spielt, da habe ich mal richtig Bock hier in Havertz und in Werner. Und irgendwie, das ist so ein junges Team, das sind halt ganz viele Bundesliga-Legionäre. Das ist so ein bisschen, ja, man hat so ein bisschen Flashback, wenn man die anschaut. Und deswegen sind die, glaube ich, so sympathisch, also kommen sie an so sympathisch rüber. Auch wenn viele Werner wahrscheinlich, vor allem, wo wir Schalke schon angesprochen haben, die werden ihn wahrscheinlich nicht so sympathisch finden. Aber ansonsten finde ich, es ist eigentlich ein sehr sympathisches Team. Und ich würde es mir sehr wünschen, auch für Lampard, dass es eben schafft. Ja.
Ja, hast du völlig recht. Und was man auch nicht vergessen darf, auch zum Beispiel Aston Villa, die sind auf Platz 7 oder auch Everton. Everton hat 3 Punkte mehr als Chelsea und ein Spiel weniger. Aber ganz ehrlich, ich hatte jetzt am Neujahrstag 18:30 mal reingeguckt bei Everton gegen West Ham United. Also das war Fußball, Timo. Also da läuft es ja eiskalt den Rücken runter. Das war Grott, das war ein Gerumpel. Und die sind letzten Endes trotzdem vor Chelsea. Da würde ich mir auch immer wieder ein Chelsea-Spiel viel lieber angucken. Und da siehst du eben schöner Fußball und gute Ergebnisse, das muss nicht immer zusammenkommen. Ne?
Ja, also. Das stimmt. Ansonsten wäre der FCK ja natürlich Tabellenführer.
Ja, das sind wir schon beim FCK und dem glorreichen ersten FC Kaiserslautern, der in ein hoffentlich erfolgreiches Jahr 2021 jetzt starten darf.
Ich habe eine Frage, ein kleines Quiz für dich, Sebastian.
Ja, bitte.
Was hat die englische Premier League und die dritte Liga gemeinsam?
Was hat die englische, und zwar die Anzahl der Spieltage, 38.
Auch das ist korrekt, aber es gibt noch was, was noch tatsächlich brisanter ist.
Die Anzahl der Wechsel.
Die Anzahl der Wechsel. Was haben die beiden noch gemeinsam? Sie diskutieren darüber, ob sie beide jetzt wieder 5 Wechsel haben wollen. Das wird ja in der Premier League durchgehend diskutiert, in der dritten Liga jetzt auch. Was sagst du dazu?
Absolut notwendig, weil aufgrund, es gibt eigentlich dafür keinen anders. Welche Gründe sprechen dagegen? Wenn man jetzt mal schaut, es gibt eigentlich nur Vorteile. A, schaust du dadurch zu, dass du diese Belastung im Prinzip anders steuerst. Du kannst mehr rotieren, ne, kannst also eben mehr Leute reinbringen. Das zweite ist, die 5 Wechselregelung gilt ja für deinen Gegner auch. Also weder die eine noch die andere Mannschaft ist ja benachteiligt, haben alle dieselben Spielregeln. Und gerade in dieser Saison, die ja erst im Oktober begonnen hat und pünktlich vor der Europameisterschaft europaweit im Mai enden soll, kommst du nicht darum, sonst hast du bei der Europameisterschaft, aber allerspätestens dort, eigentlich nur Nationen, die mit im Prinzip auch Mannschaften antreten, wo eigentlich nicht die Besten spielen. Und das ist sehr schade, denn normalerweise sollst du den internationalen diesen Nationenturnieren auch die besten Spieler auch antreten. Von daher, es gibt für mich keinen Grund, dass man es nicht machen sollte.
Ja. Ich denke, dass es nicht funktioniert hat bisher mit den 5 Wechseln, aus folgendem Grund. Und zwar, in der dritten Liga wurde es ja auch tatsächlich abgestimmt und abgelehnt. Und ich denke, es liegt daran, dass die kleineren Vereine, die nicht 24 Weltstars in ihrem Team haben, sondern eben 11, dass die denken, wenn sie 5-mal wechseln könnten, hätten sie natürlich einen Nachteil. Also ist in der Bundesliga ja auch so, wenn dann Bayern ein Sané, ein Gnabry, ein Coman und dann noch hinten dran, was weiß ich, Douglas Costa und was weiß ich, wen noch einwechseln kann, ist es was anderes, wie wenn der SC Freiburg dann noch zusätzlich zu den 3 Wechseln irgendwie noch Kwon einwechseln kann.
Also du meinst...
Ich denke, dass es daran gescheitert ist, auch in der Premier League, dass man sich als kleinerer Verein auch mehr Chancen gegen die größeren ausrechnet in so einer Saison, wo die unter Vollbelastung stehen und die kleineren Vereine möglicherweise nicht eine Doppelbelastung haben, dass sie vielleicht nicht international spielen und dann zusätzlich noch diese Wechsel haben. Deswegen ist auch meiner Meinung nach so ein Verein wie Aston Villa momentan sehr gut. Oder auch am Anfang Everton zum Beispiel, hatten die eine Doppelbelastung? Ich glaube nicht, ne?
Nee, Everton spielt gar nicht international. Aston Villa genauso nicht, ja. Ist richtig.
Also alle Vereine, auch Wolfsburg dieses Jahr, schau dir Wolfsburg an. Ich glaube nicht, dass Wolfsburg so gut gespielt hätte und so gut dastehen würde, wenn sie in der Europa League nicht rausgeflogen wären.
Man kann sogar noch das Beispiel Union Berlin anbringen, finde ich.
Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Das ist sogar ein perfektes Beispiel, weil die haben von den 5 Wechseln auch nicht so viel. Weil sie machen auch meistens nicht keine 5 Wechsel, weil sie nicht genug Qualität im Kader haben.
Das ist, glaube ich, das entscheidende Stichwort, die Qualität. Es geht um Qualität.
Genau.
Und ja, sehr, sehr gut.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob das in der Premier League sich durchsetzt. Und ich bin mir auch in der dritten Liga nicht sicher. Weil es ist natürlich auch da hat Lauter natürlich mehr Optionen, wenn man einwechselt, als irgendwie, Zwickau.
Zwickau. Ja. Nee, hast du recht. Und es ist übrigens genau wie auch bei dieser Geldverteilung, TV-Verteilung und so weiter. Die Großen werden natürlich so argumentieren, dass ihre großen Interessen auch möglichst umgesetzt werden. Völlig recht, richtig.
Ja, ich bin übrigens natürlich dafür, dass wieder 5 Wechsel kommen, weil ich möchte den FCK natürlich nächstes Jahr in der 2. Fußball-Bundesliga sehen, zusammen mit dem FSV Mainz 05.
Also du glaubst nach wie vor an einen, ich sag's jetzt mal, der Brite würde jetzt sagen, The Great Escape. Also quasi, wenn man in der Rückrunde das Feld von hinten aufrollt und dann noch vorn angreift. Also du glaubst an diese Aufholjagd. Schau, ich habe gerade mal geguckt, es sind 9 Punkte auf Relegationsplatz 3.
Ich bin ehrlich, ein richtiges Glauben ist es nicht. Das ist mehr so ein stetiges Hoffen, weil ich sonst keine Lust mehr habe, mir die Spiele anzuschauen.
Das Problem ist, was ich sehe, mein lieber Timo, der SFCK hat mit 17 Spielen 2 Spiele weniger als die Halbserie und hat in diesen 17 Spielen 3 Siege geholt. 3. 3 von 17. Und das ist natürlich, wenn du, ist klar, du spielst 9-mal unentschieden, verlierst auch nur 5-mal. Das ist für dort, wo sie stehen, eigentlich ein relativ guter Wert, aber du spielst zu oft unentschieden. Das ist das große Problem.
Ja, da lässt sich nicht drum herum reden. Also das ist ganz klare Sache. Von diesen ganzen Unentschieden bin ich der Meinung, hätte man auch 6 Spiele gewinnen müssen, die man dumm unentschieden gespielt hat oder vielleicht sogar noch verloren hat. Aber bin ich natürlich komplett in der Meinung, es sind zu viele Unentschieden. Und damals ist man 1996 damit abgestiegen.
Ja, wenn du dir jetzt als nur mal vielleicht als Vergleichsbeispiel, wenn du dir Meppen anschaust, Meppen hat 4-mal mehr verloren als ihr. Die haben 9-mal verloren. Ihr habt 5-mal verloren nur. Aber die haben 3-mal mehr gewonnen als ihr. Die haben also 6 Siege und ihr nur 3. Und deswegen stehen die mit einem Punkt besser da als der FCK. Obwohl gefühlt eigentlich der FCK solider abliefert, solider punktet. Aber das ist eben immer dieses The winner takes it all.
Ja, und da habe ich ein richtig schönes psychologisches Ding. Und zwar hat der FCK aus den letzten 3 Spielen 1 gewonnen. Und man ist jetzt mit einem einigermaßen guten Gefühl in die Winterpause gegangen. Und also man hat 1 gewonnen und 2 verloren, tatsächlich. Man ist mit einem einigermaßen guten Gefühl in die Winterpause, weil nämlich nochmal gewonnen wurde am Ende. Das waren 3 Punkte aus 3 Spielen. Hätte man 3-mal unentschieden gespielt, ich weiß nicht, wie dann die Lage gewesen wäre. Wäre man dann zufriedener gewesen? Wäre man unzufriedener gewesen? Ich glaube, es wäre auf jeden Fall anders gewesen als jetzt. Und es ist so fantastisch, was es ausmacht, mal ein Spiel zu gewinnen. Weil es so viel mehr wert ist, als immer diese ständige Unentschieden-Spielerei. Und um Julian Nagelsmann zu zitieren, ich habe keinen Bock auf diese scheiß Unentschieden.
Ja gut, aber Julian Nagelsmann hat ja auch gesagt, er isst nichts mehr, weil er den ganzen Tag die Stäbchen im Mund hat. Da musste ich auch lachen. Ja klar, die werden ja 3000 Mal getestet. Aber nochmal zum Thema fantastisch, du hast es jetzt so schön gesagt, fantastisch ist auch der Eindruck, den du mir, ich glaube das letzte Mal hast du es mal kurz angesprochen, aber auch so, wir unterhalten uns ja auch neben dem Podcast, dein Eindruck ist, dass insgesamt in den Ligen mehr Ausgeglichenheit herrscht. Ja. Wenn du das jetzt so Revue passieren, ist Corona, wir hören das alle jeden Tag. Corona und ist ein Punkt, auch fehlender Heimvorteil ist ein Punkt, ne? Also dass eben, ich frag mich halt dann tatsächlich, wenn dich dann auf Schalke als Beispiel dann deine Nordkurve anheizt, ob du dann wirklich die Spiele so verlierst wie gegen Bielefeld und so weiter oder ob du nicht doch noch vielleicht einen Punkt holst oder sogar gewinnst. Aber wie dem auch sei, wie ist dein Eindruck? Ist es nur auf Corona und auf die fehlenden Zuschauer herunterzubrechen oder gibt es noch andere Gründe?
Das ist tatsächlich eine gute Frage, die man natürlich niemals ganz beantworten kann am Ende. Aber es ist schon auffällig, dass gerade die Vereine, die jetzt keine Doppelbelastung haben, eben so elementar viel besser dastehen. Und dass auch Vereine, wo man gedacht hat, sie leben eben viel von diesen Fan-Dasein, dass sie einigermaßen darunter leiden. Aber es gibt natürlich auch die Gegenbeispiele, zum Beispiel wie den VfB Stuttgart, wo man auch sagte, die leben natürlich von ihren Fans oder Union Berlin, dass das da nicht so ist. Die spielen eine relativ erfolgreiche Saison. Und ja, und jetzt würde man sagen, hier zum Beispiel Hoffenheim hat man jetzt gesagt, ja, da ist nicht so viel mit Fan da sein, dass man sagt, da werden die durchgehend gepusht und sie spielen komplett unverändert, beziehungsweise eher, ja gut, auch eher schlechter, aber es ist, glaube ich, es liegt mehr an der ganzen Belastung als an den Fans. Ich glaube, dass die Fans im Endeffekt weniger ausmachen, als man eigentlich denkt.
Das ist ja fast schon ein vernichtendes Zeugnis für die Fan- und Fußballkultur.
Ja, also ich bin auch der Meinung, dass wenn dann ein Foul passiert oder eine Grätsche vor der Westkurve und die alle ausrasten, dass dann halt so ein Spieler nochmal richtig Bock hat und denkt sich, ja, jetzt haue ich den nochmal raus, ja. Aber am Ende sind es halt so ein paar Sekunden, wo der gepusht ist. Das kann was ausmachen, aber wenn man das dann hochrechnet auf ein ganzes Spiel, sind es halt ein paar Sekunden im Vergleich zu 90 Minuten, ja. Also ich glaube, es kann schon sein, dass man da gepusht wird, gerade in den letzten Minuten, wenn zum Beispiel hier Gladbach gegen Frankfurt, wenn da Lars Stindl in der 91. den Anschlusstreffer macht, da hätte dieser, die werden ausgerastet, ja, und dann macht er noch das 3-3 und jo, es ist irgendwie so ein, jo, 3-3, gute Nacht.
Und das ist natürlich also schade, aber das ist sowieso ein besonderes Spiel gewesen. Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Gladbach dort unentschieden gespielt hätte, wenn Fans im Stadion gewesen wären. Nie im Leben. Niemals.
Aber gut. Das war doch in Gladbach, oder?
Es war in Frankfurt. Die Frankfurter Eintracht hat 3-1 geführt.
Und bist du sicher, dass das in Frankfurt war?
Ich bin mir relativ sicher, dass es in Frankfurt, weil die Gladbach haben ja ausgeglichen noch.
Ja. Naja.
Aber wenn du vielleicht, du kannst es ja kurz nebenbei raussuchen, vielleicht kann ich dazu auch nochmal ganz kurz, also ich glaube, es ist wie überall, du hast immer Gewinner und Verlierer aus jeder Situation heraus. Durch die verschobene Europameisterschaft zum Beispiel kann eben ein Niklas Süle, der kurz vor dem eigentlichen Starttermin 2020 jetzt komplett verletzt war, kann diese Europameisterschaft spielen. Und genauso hast du eben jetzt auch durch diese Corona-Krise und durch die fehlenden Zuschauer Gewinner und Verlierer. Es gibt Mannschaften, die können mit oder ohne die Fans einfach da gar nicht dieses Potenzial abrufen, was sie sonst durch diese pushenden Fans eigentlich auch hätten. Gerade auch Stichwort Heimvorteil. Das sind eben die Verlierer. Du hast aber auch zum Beispiel junge neue Charaktere wie Moukoko, Ansu Fati bei Barcelona. Die sind blutjung. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob so ein junger 16-jähriger Moukoko dann, sag ich mal, sich so eingewöhnen oder so sich an dieses Ganze herantasten könnte, wenn du vor 80.000 spielst. Das ist, glaube ich, einfach, wie du schon gesagt hast, nochmal ein ganz anderes Stresslevel. Was dich auch komplett das kann dich pushen, das kann dich aber auch einschüchtern. Und deswegen, es ist ganz merkwürdig. Man kann, glaube ich, um es abschließend zu sagen, diese Frage nicht zu 100% beantworten. Es gibt immer ein Für und ein Wider.
Ich bin übrigens auch der Meinung, dass die FCK-Fans nie wirklich förderlich waren. Das ist gerade ein sehr hartes Urteil, aber muss ich mal anschauen, gerade in der dritten Liga jetzt, also ich rede jetzt nur von der dritten Liga, da haben wir auf einmal angefangen zu gewinnen, als die Fans dann nicht mehr im Stadion waren. Irgendwie war das dann schon, ja, wir waren nach Corona, waren wir mit einer der besten Mannschaften und möglicherweise lag es eben auch daran, dass sich dann Spieler manchmal zu viel Druck machen, mit der Situation nicht umgehen können. Man hat dann aber auch irgendwie das Gefühl, dass gerade dann, wenn keine Fans im Stadion sind und diese Komponente ausfällt, dass die Komponente Fan einfach und dieses Pushen komplett wegfällt, dass dann es nur noch auf die Qualität ankommt, die wir eben schon angesprochen haben. Und wenn es nur noch auf die Qualität ankommt, ja, dann wird halt eben Bayern am Ende wieder Meister.
Ja, das hast du gut gesagt, genau.
Es ist jetzt übrigens das 10. Mal in Folge.
Der reine sportliche Aspekt, genau. Ja, darf man sich gar nicht überlegen.
Ja, dann mach mal hier mit Leipzig. Zieht mal an, gewinnt mal noch ein bisschen. Ganz ehrlich, ich hätte lieber Leipzig als Meister als Bayern. Und das ist als FCK-Fan schon...
Jui. Das ist schon ein großes Kompliment. Natürlich freue ich mich erstmal in allererster Linie. Timo, kann dich aber beruhigen, das wird nicht eintreffen, obwohl von den 14 Spielen Leipzig 9 gewonnen hat. Aber schau dir mal die letzten Spiele an, gerade am 4. Advent dieses 0-0 gegen Köln zu Hause. Gruselig. Dann hat man davor mit einem Torschuss in Hoffenheim 1-0 gewonnen und gerade auch am Samstag jetzt wieder bei Stuttgart. Also diese Chancenverwertung, das hat mit meisterlich überhaupt nichts zu tun. Sie können zufrieden sein, die Leipziger, dass die Defensive so gut steht. Sie haben mit Abstand die beste Defensive in der Liga. Die haben als einzige Mannschaft einstelligen Gegentorwert, nämlich erst 9 Gegentore. Das ist wirklich beachtlich. Ich glaube, Bayer Leverkusen hat die zweitbeste mit 14 Gegentoren. Und darauf kann man schon aufbauen, aber sie müssen auf jeden Fall noch, da muss viel mehr Spritzigkeit rein. Aber sind wir wieder bei dem Thema, Timo? Leipzig als Champions League Final Four Turnier oder wie auch immer man das nennt, Teilnehmer bis im Halbfinale gewesen, auch wenig Vorbereitungszeit gehabt. Kadergröße, finde ich, ist normal ungefähr, aber auch da siehst du einfach, es fehlt an der einen oder anderen Stelle dann einfach diese Luft, die du noch brauchst.
Ja, also ich sehe auch den Leipziger Kader eigentlich ziemlich gut besetzt, so von auch für die Doppelbelastung. Die einzige Position, die absolut nicht ersetzbar ist, ist Angelinho. Aber ansonsten finde ich den Kader eigentlich sogar relativ breit. Die hatten unglaublich viel Verletzungspech. Also wenn die alle fit wären, dann hätte Leipzig eigentlich einen Kader, wo man sagen müsste, sie könnten das eigentlich ganz gut ausgleichen. Weil ich finde ihn auch in der Breite von der Qualität her ziemlich stark. Da ist also jetzt gerade im Sturmzentrum natürlich mit der Werner-Abgang ist schon schmerzlich, den hat man aufzufangen versucht mit Sörloth und Wang, aber das hat natürlich nicht so funktioniert, aber wie will man Werner 1-1 ersetzen? Ich denke aber ansonsten ist der Kader eigentlich ziemlich stark, auch in der Breite, und deswegen hätte ich da auch die Hoffnung gehabt, dass es über lange Strecken schaffen, und ich, wie sagt man doch so gern, im Sturm gewinnst du die Spiele und der Abwehr die Meisterschaften, dann wären doch 9 Gegentore, wäre noch was. Und ja, 3 davon haben sie gegen Bayern bekommen.
Das ist richtig, das muss man dazu sagen, ja. Ja, so, es bleibt sehr, sehr spannend, und ich weiß nicht, Timo, wie schaut's aus? Hast du vielleicht Lust auf ein kleines Tippspiel noch zum Ende hin? Und zwar würde ich gerne mit dir den 1. FC Kaiserslautern, der spielt am Samstag 14 Uhr gegen den FC Viktoria Köln, und Rasenballsport Leipzig trifft 18.30 Uhr am selben Tag auf keinen geringeren als Borussia Dortmund, also Zweiter gegen Vierter, das ist ein echtes Topspiel.
Ja.
Und für beide Spiele hätte ich gern einen Tipp von dir.
Ja, Lautern gegen Köln. Es ist natürlich die Frage, wie wir rauskommen. Gegen Köln haben wir eben schon spektakuläre Spiele gehabt, die wir aber nicht gewinnen konnten. Ich bin jetzt einfach mal optimistisch und tipp 3-2 für meinen FCK. Und bei RB Leipzig, da schätze ich, dass Dortmund ehrlich gesagt nicht unbedingt ein Tor schießen wird. Und das ist maximal ein 1-1. Ja, ich würde fast sagen, dass Leipzig das Ding gewinnt. Ich sehe nämlich Leipzig momentan stärker als Dortmund. Ich finde Dortmund nicht so doll. 2-1 für Leipzig.
Ah, okay, gut. 1. FCK gegen Viktoria Köln. Viktoria, wenn man sich anschaut, mit Pavel Dotschew, eigentlich ein ganz interessant, coolen Trainer, ich mag den sehr. Hatten jetzt vor der Winterpause, eher mit einem negativen Gefühl in die Winterpause gegangen. Gab eine Niederlage gegen Dynamo, eine Niederlage gegen Uerdingen, Unentschieden gegen Fair. Das ist alles nicht so richtig befriedigend, weil die Kölner gerade auch zu Beginn der Saison relativ gut aufgespielt haben. Die werden auf jeden Fall mit einigem sich Vorgenommenen nach Kaiserslautern reisen. Wenn der 1. FCK da bestehen will, brauchen sie auf jeden Fall einen richtig guten Tag. Aber schlagbar sind die Kölner in meinen Augen. Und ich sage, es wird ein ganz großes Kampfspiel, was der 1. FC Kaiserslautern mit 1-0 gewinnen wird.
Das würde ich doch direkt unterschreiben. Aber incoming, eigentlich, was passieren muss, ist eigentlich, dass Timmy Thiele trifft.
Also, ja.
Ja. Eigentlich ist es schon fix, deswegen ist ein 1-0-Tipp. Vielleicht tritt er ins richtige Tor. Und dann.
Aber eine Sache gebe ich zu bedenken. Und zwar, es kommt immer so schön bei diesen ganzen Zusammenfassungen immer, der Ex-Spieler trifft gegen den Ex-Verein. Was ist das für eine Geschichte? Aber man muss sich auch mal überlegen, es gibt auch zahlreiche Spiele, wo Ex-Spieler gegen den Ex-Verein spielen und da passiert gar nichts. Also,
ja, die meisten,
und das wird dann nicht erwähnt, weil ja nichts passiert.
Ja, klar.
Von daher, ich würde mir wünschen, dass Timmy Thiele schön zugedeckt wird von der Verteidigung des ersten FCK, dass da nichts anbrennt. Und ich glaube tatsächlich, ihr werdet sie schlagen, die Kölner, aber ihr werdet es nur mit einem Tor machen, weil ihr werdet euch auch schwer tun. Und es kann sogar sein, dass diese 1-0 durch einen Elfmeter entsteht. Aber wir sind gespannt auf jeden Fall.
Ja, Leipzig, also egal wie, ich unterschreibe jeden Sieg.
Ja.
Und ich bin mal wirklich gespannt, wie wir halt eben rauskommen aus der ganzen Sache. Jetzt hat Sabine mal ein paar Wochen Zeit gehabt, mal ein bisschen mit der Mannschaft zu arbeiten, weil es ist ja eine Woche mehr, als jetzt die Bundesliga hatte. Deswegen ist mal interessant, ob er da vielleicht noch mehr seine Spielidee vom Papier auf den Platz bekommt. Ich bin gespannt. Und was war dein Tipp bei Leipzig gegen Dortmund?
Ein Satz vielleicht noch zum ersten FCK, das würde ich gerne noch beantworten. Und zwar, ich glaube, wenn du das tatsächlich gegen Köln unglücklich verlieren solltest, du bist 2 Punkte hinter dem 17. Platz, dann wird's echt eng, weil dann kommst du wieder mit einem Fehlstart in diese, ich nenne es einfach mal Rückrunde, aber zumindest in dieses Jahr 2021. Und das kann dir psychologisch schon ganz schön zusetzen. Dann hast du nächste Woche wieder ein Auswärtsspiel. Das sind alles solche Geschichten. Ich würde mir wirklich wünschen, wenn sie diesen Sieg holen, dass das eben diese Initialzündung gibt. Wenn es nicht mehr für den Aufstieg für den FCK reicht, für die zweite Liga, dann ist das so, aber ich glaube, es geht erstmal darum, sich da auch da unten erstmal abzusetzen, denn bei aller Träumerei, das hast du jedes Mal in Köln, die gewinnt 2-3 Spiele, da träumt wieder, oh, jetzt spielen wir mal wieder in Europa. Aber so funktioniert es nicht. Du musst erstmal versuchen, deine Hausaufgaben zu machen, und ich glaube, sie tun gut daran, sich erstmal kontrolliert und bescheiden da unten rauszuarbeiten, erstmal die Siege zu holen, und dann können wir über mehr reden beim FC Kaiserslautern. Ist meiner Meinung.
Das wäre natürlich fein, wenn wir das mal, wenn mal ein bisschen Kontinuität und ein bisschen logisches, strategisches Denken an den Tag gelegt werden würde, aber das ist beim FCK leider nicht gewohnt.
Bei dem Leipzig-Dortmund-Spiel, das ist eine ganz brutale Frage in meinen Augen, denn vor dem Spieltag, der jetzt am Wochenende war, hätte ich wahrscheinlich unterschrieben, dass Leipzig auf gar keinen Fall gegen Borussia Dortmund verlieren wird, auf gar keinen Fall. Wenn ich mir allerdings, weil Dortmund hat vor den Weihnachtsfeiertagen haben die ein Fußball gespielt, das ging nicht. Und gegen Wolfsburg wirklich richtig souverän aufgetreten gestern. Man hat das Gefühl gehabt, sie haben begriffen, dass es jetzt schon auch knapp werden könnte und dass sie jetzt die Punkte auch holen müssen, um da oben dran zu bleiben, um vor allen Dingen das Minimalziel Champions League auch zu erreichen. Die Leipziger gefallen mir in den letzten Spielen einfach nicht. Und das habe ich dir ja auch in den letzten Podcast-Folgen schon gesagt. Da ist irgendwas, die Defensive steht zwar, man hat jetzt seit, glaube ich, 4 Spielen schon kein Gegentor mehr bekommen, aber nach vorn hin, wie du es vorhin schon gesagt hast, Timo Werner ist unersetzlich. Und wenn Angelinho dort aus dem Spiel genommen wird, dann wird's echt haarig. Und von daher können sie, glaube ich, mit einem Punkt gegen Borussia Dortmund zufrieden sein. Und ich bin ehrlich zu dir, ich sage, dass die Dortmunder Borussia tatsächlich mit 2-0 gewinnt in Leipzig.
Okay, das ist doch mal eine Ansage. Da haben wir mal verschiedene Tipps. Außer bei FCK, da sind wir uns natürlich einig, weil wer soll da gewinnen? Außer der FCK, ist ja klar. Aber dann sind wir unterschiedlicher Meinung bei dem Leipzig-Spiel und ich als Lauter glaube natürlich an deinen RB. Red Bull wird das Ding wumpen und insgeheim hoffe ich natürlich, dass es der BVB vielleicht auch schafft, um da oben dran zu bleiben. Aber wir werden sehen.
Genau, das ist Tradition gegen Kommerz, mein lieber Timo. Und wie sich das gehört, da kannst du ganz traditionell, kannst du in Lautern in deinen Kiosk deiner Wahl gehen und schon mal einen schönen Wettschein schon abgeben.
Hm? I do.
Wirst du das machen?
Ich denke nicht.
Ja, es ist, also wie gesagt, ich bin gespannt, weil man einfach auch nach selbst, es ist jetzt keine richtige Winterpause, aber irgendwie fühlt sich das schon auch in der dritten Liga so ein kleines bisschen danach an, weil ja trotzdem auch viele zusammenhängende Tage jetzt erstmal kein Spiel war, außer zwischendurch, glaube ich, das Meppenspiel war am 23.12. noch ein Nachholspiel, was sie hatten, aber ich bin wirklich gespannt, wie der FCK aus den Startlöchern kommt, und das ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel am Samstag. Ich drück euch sehr die Daumen, mein lieber Timo.
Vielen Dank, ich finde, das ist ein wunderschönes Schlusswort.
Danke und ja, auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, Timo und ich, dass euch auch diese Folge große Freude und Spaß bereitet hat. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns treu bleibt und auch das nächste Mal wieder dabei seid. In dem Sinne, Timo, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Bleib gesund, pass auf dich auf.
Du auch natürlich und ihr, die ihr uns zuhört, natürlich auch. Ich wünsche euch viel Glück und Erfolg für das neue Jahr, für unseren FCK, für das, was man hier Rasenball Leipzig nennt. Und ja.
Du hast den Sport vergessen.
Rasenball Sport habe ich vergessen, ja. Rasenballsport. Tut mir leid, hier sag ich dir. Tut mir leid.
Also, ja, Leute und auch Timo, bleibt sportlich.
Mach's gut.
Mach's gut. Tschüss.